Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Die GDL macht das nicht über Verhandlungen oder über Kooperationsperspektiven, sondern über Konfliktstrategie.
Bei Berufsgewerkschaften können immer kleine Gruppen große Macht ausüben.
Es kann ja auch nicht sein, dass eine Gewerkschaft sagt, das ist unsere Forderung und wenn ihr die nicht erfüllt...
Friss oder stirb.
Genau, also so eine Art Eheberatung für Weselski und Herrn Seiler wäre doch vielleicht auch ein Modell.
Deswegen finde ich es problematisch, dass der Kanzler sich da so dezidiert aus dem Feuer nimmt. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ich möchte heute mit dir über das Ärgernis der Woche diskutieren, konkret den bislang längsten Streik der Gewerkschaft der Lokführer gegen die Deutsche Bundesbahn. Vielleicht zwei, drei kleine Vorbemerkungen. Das Streikrecht der Gewerkschaften ist bei uns nicht im Grundgesetz verankert. Es wird aus dem dort verankerten Koalitionsfreiheit abgeleitet. Und Streiks sind so lange legitim, wenn sie Ziele verfolgen, die in einem Tarifvertrag geeinigt werden können. Fakt ist im Übrigen, dass im internationalen Vergleich in Deutschland also sehr, sehr wenig gestreikt wird. Jetzt komme ich aber zum Thema. Was glaubst du, ist der entscheidende Grund für den gegenwärtigen Streik der Lokführer gegen die Deutsche Bundesbahn? An den Forderungen kann es meines Erachtens eigentlich nicht liegen, da bereits 18 meines Wissens deutsche Eisenbahngesellschaften diese Bedingungen akzeptiert haben. Was glaubst du, ist der eigentliche Grund, dass es so eine verhakte Situation ist und dass diese Diskussion meines Erachtens auch von beiden Seiten so nicht richtig rational geführt wird?
Ja, naja, du hast es eigentlich mit deinem, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewussten Titulierung der Deutschen Bahn als Deutsche Bundesbahn.
Ja.
Das,
angedeutet. Da wollte ich ohnehin gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist ja letztlich einer der Urfehler, die uns anhängt.
So, wir haben es also mit einem Staatsunternehmen zu tun, das nicht mehr als direkter Betrieb des Staates geführt wird, sondern als Aktiengesellschaft, ja, deren Mehrheitseigentümer oder hundertprozentige Eigentümer, ja, der Staat ist. Und wir haben es zu tun mit einer besonderen Konfliktlage wie bei vergleichbaren Strukturen, beispielsweise in der Luftverkehrswirtschaft oder auch in Krankenhäusern,
Ärzten,
wo es traditionell mehrere Gewerkschaften gab, aber bis in die 2000er Jahre diese kleineren Gewerkschaften als Spezialgewerkschaften, Spartengewerkschaften, hier die Lokführer, da Cockpitvereinigung oder der Marburger Bund im Bereich der Krankenhäuser, aber keine Tariffähigkeit hatten, weil der Grundsatz der Tarifeinheit galt und in einem Konzern also nur ein Tarifvertrag, in einem Betrieb genauer gesagt, nur ein Tarifvertrag gelten kann. Das ist dann sukzessive unter Druck geraten und 2010 hat das Bundesarbeitsgericht das aufgegeben. Die Tarifeinheit war nie gesetzlich geregelt, war immer Richterrecht. So, und das hat dazu geführt, dass es eine doppelte Wettbewerbssituation gibt. Es gibt einmal den Konflikt mit dem Arbeitgeber der Deutschen Bahn, der aber eigentlich ein Staatsbetrieb ist. Und es gibt den Konflikt im Wettbewerb mit den Partnern, mit den anderen Gewerkschaften im Unternehmen, mit der Eisenbahnergewerkschaft. Und das ist ja sozusagen ein sehr diffiziles Machtgefüge. Und das kommt hier zum Ausdruck, mal ganz abgesehen von persönlichen Schwierigkeiten,
persönlichen
Animositäten und sagen wir mal, fehlender Sicht auf Kooperation und auf den eigentlichen Sinn von Tarifautonomie. Ja. Das ist ja, wenn man so will, ein Delegationsbereich unseres Grundgesetzes aus der staatlichen Verantwortung in die Akteure, die Tarifvertragsparteien, haben bei uns über 100 Jahre, seit 1918, im 15. November 1918 mit dem Stinnes-Legien-Abkommen hinterlegt. Das setzt aber Übung und Kenntnis über diese Zusammenhänge voraus. Die sind hier in dem Sinne nicht vorhanden. Das sind also zwei Dinge, andere Anreize. Also
Tarifpartner und keine Tarifgegner.
So, und die Anreize sind hier einfach diffizil andere. Wie gesagt, immer abgesehen von den handelnden Persönlichkeiten oder Personen besser gesagt. Und es gibt einfach auch keine Übung. Also man kann in der Geschichte, das ist vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant, Zuhörerinnen und Zuhörer, eine vergleichbare, sogar größere Situation als 1918, diese Tarifautonomie faktisch etabliert wurde, als im Stinnes-Legien-Abkommen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zusammenkamen und sich gegenseitig, vor allem die Arbeitgeber, die Gewerkschaften als Verhandlungspartner akzeptierten, kam das sehr schnell unter Druck in einer Phase der Hyperinflation und man kam nicht so gut voran. Und das führte dazu, dass der Staat 1923 Zwangsschlichtungen verfügte. Mhm. Und diese Zwangsschlichtungen hatten dabei wiederum den völlig kontraproduktiven Anreizeffekt, dass dann Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sich gar keine Mühe gegeben haben. Die haben den Konflikt gar nicht gelöst, weil die wussten, am Ende kommt eine Zwangsschlichtung. Und das hat den Hintergrund dann geboten für die Weltwirtschaftskrise. Man war nicht in der Lage, weil man es gar nicht gelernt hatte, über Verhandlungen zum Kompromiss zu kommen, in einer so schwierigen Situation Lösungen zu finden. Das ist Gott sei Dank in Deutschland anders geworden, weil die Tarifautonomie nach 1949 gelebt wurde. Sie ist durch viele Krisen gegangen. Sie hat viele Krisen mitgestalten können. Nehmen wir die Finanzkrise, nehmen wir auch in der Pandemie. Da hat es immer sehr, sehr kluge Abschlüsse gegeben. Ja. Aber dort, wo man es gelernt hatte.
Ja, und vor den Gewerkschaften, bei den DGB-Gewerkschaften kann man doch eigentlich nur dankbar sein, weil die immer letztlich das Beschäftigungsziel dem Einkommensziel voranschalten.
So. Und die GDL hat das eigentlich nie gelernt. Sie ist sozusagen in die Tariffähigkeit hineingekommen nach 2010, sofort mit der doppelten Konfliktsituation, die sie auch gerne angenommen hat, das ständige Ärgern der Eisenbahnergewerkschaft und das gleichzeitige Ärgern der Bahn. Und natürlich ist es ihr auch völlig egal, dass hier Dritte geschädigt werden.
Ja, das ist ja eigentlich das Druckmittel. Aber das ist das Druckmittel ja nicht nur bei der Bahngewerkschaft, ist natürlich das Druckmittel auch bei anderen Spartengewerkschaften. Ich selbst durfte ja mal einen Streik schlichten. Das waren die Flugbegleiter. Ist ja genau das Gleiche, oder die Piloten. Das heißt also, bei Berufsgewerkschaften können immer kleine Gruppen große Macht ausüben. Und hier geht es ja dann, also das Druckmittel ist ja bei diesen kleinen Gewerkschaften auch nicht wie bei den großen Branchengewerkschaften die Schädigung des Arbeitgebers, sondern hier ist ja das Druckmittel eben die externen Effekte, die Belastung der Gesellschaft. Das sind die anderen Spielregeln. Aber die haben wir deswegen, weil der Konzentrationsprozess der DGB-Gewerkschaften doch dazu geführt hat, dass es eben jetzt neue Berufsgewerkschaften gibt, da die sich von den großen DGB-Gewerkschaften nicht mehr hinreichend vertreten fühlen.
Ja, und normalerweise reagiert da der Gesetzgeber auch. Wenn man die Geschichte der Tarifpolitik, der Lohnpolitik oder des Systems der Tarifverhandlungen in Deutschland sich anschaut, hat es öfters mal so Effekte gegeben, als beispielsweise in den 70er und dann später von den 80er Jahren die IG Metall ihre Streikstrategie verändert hat, nämlich Schwerpunktstreiks statt Flächenstreiks zu organisieren, verursachte sie gar kann ich mal nur hohen Schaden bei den betroffenen Unternehmen, sondern vor allen Dingen bei den mittelbar betroffenen Unternehmen und den dort Beschäftigten. Und die erhielten dann auch Lohnersatzleistungen der Bundesanstalt für Arbeit, wie sie damals hieß. Und das hat der Gesetzgeber dann schließlich geändert. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Diese indirekte Unterstützung von Streiks schaffen wir ab. Die Bundesanstalt ist hier zur Neutralität. Also war das so eine Antwort darauf, dass man Dritte schädigt, dadurch Druck zusätzlich aufbaut. Der Gesetzgeber hat reagiert, die kriegen dann halt keine Lohnersatzleistung, hat sich diese Schwerpunktstreikstrategie dann auch wieder relativiert. Hier haben wir die Situation Daseinsvorsorge. Ja. Und das ist ja der besonders herausragende Teil im Augenblick. Ich meine, wir reden alle naselang, Bert, über kritische Infrastrukturen. Kritisch, das heißt ja auch mittlerweile kritisch, nicht? Also die kritische Infrastruktur in allen Bereichen, die gesichert werden muss. Wir tun alles, um Cybersicherheit herzustellen. Wir tun alles, um die Systeme zu stabilisieren. Und hier haben wir eine kritische Infrastruktur, die in der gegebenen gesamtwirtschaftlichen Lage, wo wir ja eine unglaubliche Fragilität der ganzen Logistiksysteme haben. Jetzt wenn die Houthis da unten bekämpft, Straße von Hormuz, nicht wahr? Das hat Effekte hier. Automobilhersteller müssen Stillstand in der Produktion verordnen. Wir haben Probleme in den Überseehäfen Rotterdam, in Hamburg und anderen. Wir haben Probleme im größten Binnenhafen in der Europas, in Duisburg. Die Container stapeln sich so. Und dann kommen die doch nicht mal weg, weil die Bahn auch noch streikt. Und diesen Infrastrukturteil, der macht die Sache natürlich, gebracht genau den Punkt, den du ansprichst, man schädigt Dritte. Und die Frage ist, wie kann man den eindämmen?
Moment, aber da können wir gleich drauf zu sprechen. Aber
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Die Höhe der Forderung, ja, die kann es doch eigentlich nicht sein, sonst hätten ja, wie gesagt, meines Wissens 18 andere Beförderungsgesellschaften, die ja mit der Bahn teilweise auch konkurrieren, keine Probleme gehabt, diesen Vertrag zu akzeptieren.
Naja, ob der textgleiche Vertrag ist, ist ja mal die eine Geschichte, aber es ist so, dass wir da, wo die GDL die Mächtigkeit hat, das heißt, das sind 18 Betriebe derzeit im Bereich der Deutschen Bahn.
Nicht nur der Deutschen Bahn, es gibt ja auch andere. Nicht?
Ja, aber der Streik bezieht sich ja im Augenblick, es ist ja eine Verhandlung mit der Deutschen Bahn. Ja. Und da ist sie in 18 Betrieben, hat sie die Mächtigkeit. Das heißt, sie hat mehr Mitglieder und sozusagen dadurch auch höheren Einfluss als die Eisenbahnergewerkschaft. Und deswegen ist sie im Lead für die Tarifgestaltung. Mhm. Und da entstehen natürlich bei so einem großen Konzern nochmal ganz andere Themen. Ich meine, es fehlen schon 3.700 Lokführer.
Ja, aber ich wollte eigentlich noch hinkommen. Also Netflix boomt ja, die haben ja die gleichen Bedingungen. Die haben ihre Preise verdoppelt, glaube ich jedenfalls, so deutlich angehoben. Das heißt, es profitieren interessanterweise auch die kleinen Konkurrenten der Deutschen Bahn von diesem Streik, weil die sich ja offensichtlich schon geeinigt haben.
Klar, das sind ja einzelne Anbieter und wir stellen ja auch fest, dass die Bahn natürlich in den letzten 30 Jahren seit der Bahnreform, vor allen Dingen seit der Regionalisierung und der Regionalisierungsmitteln, die Länder zur Verfügung haben, die Bahnstrecken ausgeschrieben werden, die Marktanteile im ÖPNV, also im Nahverkehr, sich doch deutlich verlagert haben. Gott sei Dank ist das so. Da fährt die ODEC, da fährt hier in Brandenburg die Niederbahn immer Eisenbahn, da gibt's die Hessische Landesbahn und alles dieses. Die haben Anteile gewonnen. Das ist auch gut und richtig, denn das war auch ein Sinn und Zweck dieser Bahnreform, Wettbewerb zu veranstalten. Nur machen wir uns nichts vor, so schön Flixtrain ist, der Fernverkehr ist nicht von einem Konkurrenten nochmal darzustellen. Du brauchst 3 bis 4 Milliarden mit einem Fuhrpark, um ein solches Fernverkehrsnetz zu etablieren. Und das hat die Bahn, da wird auch kein anderer gegen anstehen. Und da liegen natürlich auf der einen Seite die Herausforderungen, zum anderen im Güterverkehr. Da sind die anderen auch nicht so bedeutend. Wir haben ja beim Güterverkehr zwar insgesamt gar nicht so eine hohe Beteiligung, weil die Bahn nicht gut leistet, aber wir haben Sektoren wie die Chemie, wie Stahl, die in erheblichem Maße weit überproportional fast vollständig auf den Bahnverkehr angewiesen sind. Papiererzeuger beispielsweise auch, weil das einfach mit den großen Gewichten und Volumina zu tun hat. Mhm. Das heißt, da gibt es eine enorme Schlüsselstellung. Jetzt kannst du sagen, ja gut, das haben die anderen auch schon akzeptiert. Ja. So ein Riesenkonzern wie die Bahn muss natürlich auch darauf achten, und das haben die anderen nicht, dass sie mit der Eisenbahnergewerkschaft bereits einen Tarifvertrag abgeschlossen hat. Und das ist ja genau das, was die GDL spielt. Das, was ich eingangs sagte. Sie guckt, dass sie immer noch mal irgendwo besser wird. Ja. Sie will Mitglieder gewinnen. Sie will die mächtigere werden. Und insofern macht sie das nicht über Verhandlungen oder über Kooperationsperspektiven, sondern über Konfliktstrategie. Und diese Konfliktstrategie fahren die so, dass sie ja noch nicht mal zur Verhandlung an den Tisch kommen. Ich meine, die erste Verhandlung ist nach 2 Stunden dadurch zu kommen, dass Herr Weselski gegangen ist. Ja. Ich meine, so geht's natürlich auch nicht. Also man muss auch schon erwarten, dass man nicht gleich den Beleidigten spielt, sich gleich aufregt, sondern es ist Gespräch notwendig.
Gut, das ist natürlich richtig, aber wenn wir mal auf die Bahn schauen, also so eine Lichtgestalten, oder sagen wir nicht falsches Wort, also so eine brillante Führung gibt es ja dort auch nicht. Also ich gehe sogar so weit, die Bahn, sagen wir mal, sie ist bestimmt verhandlungsfähig, aber sie ist nicht verhandlungswillig. Ist es dann nicht langsam Aufgabe des Kapitaleigners, da ein Wort mitzureden?
Naja, das ist die Frage, wie weit in einer Aktiengesellschaft der Aufsichtsrat an der Eigner hier die Vorgaben machen kann. Das Aktienrecht greift trotzdem. Das heißt, der Aufsichtsrat, wie der Name es sagt, übt Aufsicht und gibt Rat.
Ja. Ja.
Er ist nicht das Managementorgan. Das heißt, das laufende Management.
Aber er greift in Notfällen ein.
Naja, hier haben wir natürlich die Sondersituation, dass der Staat auch der Eigenkapitalgeber ist und in besonderer Weise auch Eigenkapital immer wieder zuführt, weil er ein 100% Anteil ist. Andere Kapitalgeber werden nicht hinzugenommen. Der Börsengang ist gescheitert vor fast 15 Jahren.
Grandios. So. Es war doch die Medon-Idee.
Genau. Ja, es war nicht nur die Medon, es war auch die Aufgabe, der Auftrag der Politik.
Das
muss man der Fairness halber sagen.
Ja, aber das war natürlich eine Widerspiegelung des Zeitgeistes. Das müssen wir deutlich sagen. Ja. Da war die große Privatisierungswelle, da ist man eben auf den amerikanischen Neoliberalismus geschwenkt, diese Richtung.
Ja, auch den angelsächsischen, da gab es ja in Großbritannien auch solche Bahnreformen, weil die Grundidee halte ich weiterhin aber in einem Punkt für richtig, die Trennung von Netz und Betrieb.
Das ist richtig, da können wir drüber reden. Aber hier muss man sagen, ist die gegenwärtige Konstruktion der Bahn ist ein Echo einer vergangenen, also ökonomischen Philosophie.
So. Aber deine Frage war, was kann der Eigner tun? Ja, natürlich kann er da auch kommunikativ mitreden, trotzdem gilt das Aktienrecht. Er kann auch keine Anweisungen in der Form erteilen.
Nein.
Er kann aber darauf hinweisen, dass er als politische Instanz, jetzt unabhängig als Eigner, wie auch damals bei der eben genannten veränderten Streikstrategie der IG Metall, ein Interesse daran hat, dass die Schädigung Dritter nicht zunimmt
nicht
in dem Maße geführt wird. Da gibt es Diskussionen beispielsweise über eine obligatorische Schlichtung, also keine staatliche Zwangsschlichtung, sondern eine obligatorische Schlichtung, die voranzustellen ist, über längere Ankündigungszeiten, auch die Frage, wie man Notdienste sicherstellt, weil es ist eine kritische Infrastruktur, gerade im Bereich der Produktionsketten in der Chemie beispielsweise. Und das ist schon etwas, wo der Gesetzgeber mal drüber nachdenken sollte. Scholz hat offensichtlich wieder gleich gesagt, das ist alles irrelevant. Halte ich jetzt nicht für, also so sollte man mit diesen Themen auch nicht umgehen. Es gibt unter den Juristen, wir beide sind Ökonomen, das hat jetzt den Charme, dass wir hier frei diskutieren können. Unter Juristen auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu, aber mein Eindruck ist schon, dass man die kritische Infrastruktur, die Daseinsvorsorge auch mal mehr in den Blick nehmen kann, und es gibt kein Streikrecht. Du hast ja gesagt, es gibt keine gesetzliche Ausformulierung des Streikrechts. Das ergibt sich aus dem Grundgesetz. Insofern wäre ja die Frage, was das Streikrecht hier bedeutet, wird ja auch nicht in Zweifel gezogen, sondern es wird dem ein Mechanismus vorangestellt. Das kann dazu beitragen, dass man erstmal übt, dass man besser versteht, was Sozialpartnerschaft ist. Denn Bert, den Punkt sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Das hat jetzt so eine Prominenz, das in den Hintergrund gerät, dass an vielen, vielen Stellen, was du eben auch sagtest, ganz zukunftsfähige Tarifverträge geschlossen wurden, dass in der Industrie, im Metall-Elektrobereich, in der Chemie, in Kautschuk, in Papier, wo immer immer eigentlich sehr vernünftige Lösungen gefunden werden, auch zukunftsweisende Lösungen gefunden werden. Und dass wir hier, auch im Dienstleistungsbereich, und dass wir hier in der Daseinsvorsorge eine solche wiederkehrende Problematik haben, das kann eigentlich nicht so neutral betrachtet werden.
Das ist richtig. Also letztlich würde es ja daran hinauslaufen, dass in bestimmten Bereichen des wirtschaftlichen Lebens vor einem Streik eine obligatorische Schlichtung vorgeschaltet werden muss.
Ja.
Das ist eine alte Idee, wird von den Gewerkschaften mutmaßlich abgelehnt. Aber wenn man diese Idee verfolgt, kann sich die natürlich nicht nur auf die Bahn beschränken. Dann müssen es natürlich auch die anderen Bereiche umfassen, beispielsweise die Müllabfuhr und, wo wir genau diese gleichen Probleme haben.
Ja, also dort, wo wir kritische Infrastruktur haben, das müsste man vielleicht auch den Mut haben zu definieren. Das muss ohnehin Politik ja mal tun, weil wir unter ja anderen Gesichtspunkten das auch diskutieren. Dann kann man fragen, welche Rolle hat das in Krankenhäusern, wenn Marburger Bund und Verdi auf der anderen Seite, wenn im Bereich der Luftfahrt, Cockpit, Flugbegleiter und so weiter, Bodenpersonal unterschiedlich streiken.
Alternative wäre, sie zu Beamten zu machen.
Genau, deswegen hatten wir auch so lange die Bahn als eine Staatsbahn dieses Problem nicht. Ob das jetzt eine Lösung rückwärts ist, Bert, da habe ich große Fragezeichen. Du weißt, dass ja auch mit der Verbeamtung sich eine nicht systematische Abbildung der Altersvorsorge verbindet.
Also
insofern sollten wir den Weg nicht gehen, um es deutlich zu sagen. Aber der Punkt ist natürlich sichtbar, und deswegen haben wir das ja auch früher in der Form nicht gehabt. Das muss man auch sagen.
Na gut, aber wie kommen wir denn jetzt, kommen wir aus dem Dilemma raus? Auf der einen Seite haben wir Wieselski, der noch bis Ende des Jahres in Amt und Würden ist und einen guten Abgang sich verschaffen will. Auf der anderen Seite eine Deutsche Bahn, die, sagen wir mal, Zusagen, die von kleineren Bahngesellschaften schon gegeben wird, kategorisch ablehnt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Ja, also ich glaube, es ist einmal, fängt es mit dem Gespräch an, ich hatte es eben schon gesagt. Also solange man nicht auf gegenseitige Vorschläge mit einem Gespräch erstmal antwortet und sondern gleich in den Konflikt geht. Und vor allen Dingen, das muss man der Bahngewerkschaft, die hier große Verantwortung trägt für diese Eskalation, auch sagen, dass die GDL im Grunde auf ein Angebot, der riecht sich immer gleich auf, hat immer einen hochroten Kopf. Das ist ja theatralisch mittlerweile gut gekonnt von dem Herrn Wieselski. Aber das überzeugt dann wirklich auch nicht mehr so viele. Denn im Kern muss man darüber sprechen, es wird so nicht gelöst werden. Es kann ja auch nicht sein, dass eine Gewerkschaft sagt, das ist unsere Forderung. Und wenn ihr die nicht erfüllt,
frisst oder stirbt.
Es gibt nur 0-1. Nicht? Ja. Und das ist natürlich nicht die Logik von Sozialpartnerschaft. Man muss aber auch der Bahn sagen, dass sie mal ein Auge drauf werfen müsste, wie man über vertrauensbildende Maßnahmen im Laufe von Tarifverträgen anders ins Gespräch kommt, wie man das anders zusammenführt. Offensichtlich, das ist ja mein Punkt, sind beide Seiten nicht so geübt. In dem, was Sozialpartnerschaft darstellt.
In Kompromissen auszudieren. Das haben beide Parteien verlernt. Es gibt immer Friss oder Stirb auf beiden Seiten eigentlich. Und das ist eigentlich für so eine strategische Infrastruktur, ja, ich sage nicht tödlich, aber ungemein problematisch, gerade in der gegenwärtigen Situation, wo die deutsche Wirtschaft ohnehin am Wackeln ist in weiten Bereichen. Ja, und dann kommt noch also dieses Desaster hinzu. Aber da gibt's keine kurzfristige Lösung raus, wenn beide Seiten verhakt sind. Den Staatskommissar gibt's nicht mehr.
Nein, ich meine, und was so nochmal, was wir eben angesprochen haben mit der obligatorischen Schlichtung und mit längeren Ankündigungsfristen für Streiks, damit Anpassungen möglich sind und Notdiensten. Ja. Das will ich nochmal sagen, von Scholz so kategorisch abgelehnt wird, macht ja auch deutlich, wie inkonsistent seine Position ist. Ansonsten ist die SPD und jedenfalls die Minister dieser Partei in der Regierung immer sehr gern bereit, Tarifautonomie-Stärkungsgesetze zu erlassen. Nicht? So wurde eingegriffen beispielsweise bei der Tarifpflicht und bei öffentlichen Verträgen. Man will das stärken. Also da macht man gesetzliche Vorgaben, damit die Tarifhoheit und damit die Tarifautonomie gestärkt werden kann. Denn wir haben natürlich, das müssen wir auch einfach sehen, einen deutlichen Verfall der Tarifbindung. Es ist ja nicht so, dass wir eine Tarifbindung haben wie 1990, sondern das ist in erheblichem Maße rückläufig. Die Tarifbindung liegt heute in Westdeutschland bei 60%, sie lag 1990 bei 80%, in Ostdeutschland ist sie von 73 auf 46% gegangen und der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist von 27% auf 17,5 zurückgegangen.
Am aktuellen Rand steigt es aber wieder.
Ja, aber nicht auf 27%. Nein. Ja. Und auch sehr unterschiedlich. Es ist ja auch wünschenswert, dass beide Seiten eine starke Organisationskraft haben, damit das funktioniert, damit die sozusagen die Organisationsfähigkeit der Tarifvertragsparteien entsprechend Weg finden. Aber ich meine, das muss doch auch Scholz sehen. Politik war immer gerne bereit, irgendwie einzugreifen. Das hat auch eine politische Logik. Man darf ja eins nicht vergessen. Das ist ein delegierter Autonomiebereich. So hat das begonnen und diese Delegation legitimiert sich daraus, dass die Tarifautonomie auch zweckmäßig ist. Mhm. Also, dass sie halt gerade nicht zu prekären Löhnen führt, dass sie keine weißen Flecken hinterlässt. Denn alles, was dann passiert, muss der Staat an anderer Stelle auffangen. Und immer dann interveniert er. Dann organisiert er das Sozialsicherungssystem anders oder er macht, wie eben gesagt, die Lohnersatzleistungen im Fall von Streiks, von Durchwirkungsstreiks anders. Und er hat natürlich auch kein Interesse daran, dass dauerhaft so viele weiße Flecken entstehen. Das ist ja der Sinn der Tarifautonomie und wir können insgesamt sagen, du hast auch erwähnt, dass die Konfliktträchtigkeit in Deutschland viel, viel geringer ist als in anderen europäischen Ländern, nicht? Sagte gestern eine Journalistin in einem anderen Interview, aber in Paris, Frankreich, da haben die Fluglotsen irgendwie 36 Wochen gestreikt. Ja, das ist aber auch kein Vergleich. Die haben überhaupt nie gelernt, was Sozialpartnerschaft ist. Das kann ich nicht als Vergleichsmaßstab nehmen.
Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Also gegenwärtig hat man versucht, ein Bashing der Gewerkschaften zu machen. Das wird nicht funktionieren. Zumal also Herr Wieselski nur noch knappes Jahr im Amt ist. Aber so lange sollten wir eigentlich nicht mit der Lösung dieses Konflikts warten.
aber du hast gerade, weil die Bashing der Gewerkschaften, aber ich sag mal, die Bahn hat ja auch das Problem. Ja. Stehen Sie glänzend da in Ihrem Management, in Ihrer Leistung, in Ihrer Pünktlichkeit?
Hätte sie eine ganz andere Unterstützung. Also
so. Aber da sagt man auch, ja, das Ding ist ohnehin schon ziemlich anspruchsvoll für die Kunden, sagen wir es mal so. Und jetzt würde man auch verlangen, dass die aufeinander zugehen. Das muss eigentlich stattfinden. Normalerweise müssten die doch ihre Handynummern haben und sagen, pass mal auf, wir greifen hier mal anders ein. Und wie können wir das zusammenfinden? Was ein bisschen schade ist, dass man von Anfang an von Seiten der Gewerkschaften auch einen Mediator abgelehnt hat. Das ist ja manchmal hilfreich. Das ist es gibt Eheberatung, es gibt Beratung in Unternehmen, wenn es nicht klappt, da macht man
das
Coaching.
Das wäre die weiche Form der vorgeschalteten.
Genau. Also so eine Art Eheberatung für Wieselski und Herrn Seiler wäre doch vielleicht auch ein Modell, das man jetzt mal andienen könnte, wenn beide ehrlich mit dem Problem umgehen.
Ja, aber wir haben den Streik bis nächste Woche noch vor uns und die werden meines Erachtens in der Öffentlichkeit immer noch unterschätzt, die Folgen dieses Streiks. Aber gäbe es denn einen Ausweg, da rauszukommen? Das ist ja das Problem.
Nein, also beide Parteien bewegen sich nicht. Das müssen wir auch konzidieren. Wenn die sich nicht bewegen, es gibt keine staatliche Interventionsmöglichkeit in solchen Situationen, denn es müsste dafür eine gesetzliche Grundlage geben, in die Tarifautonomie einzugreifen. Es gibt auch gar keine Möglichkeiten, beim Streik einzugreifen. Ich meine, es ist ja deutlich geworden bei dem Tarifeinheitsgesetz, als man das 2015 erlassen hat, bei dem Urteil des Verfassungsgerichts, ist dann deutlich geworden, die dürfen trotzdem auch dort streiken, wo sie nicht tariffähig sind. Also eine GDL kann auch in den anderen Betriebseinheiten jenseits der 18, wo sie die Mächtigkeit hat, streiken, auch wenn sie gar nicht die Tariffähigkeit hat. Also das ist alles auch Teil unserer Rechtsordnung. Deswegen muss ja mit einer so offenen, liberalen Ordnung auch verantwortlich umgegangen werden. Und das kann nur auf der Ebene der beiden Akteure geschehen. Ich hoffe, dass der volkswirtschaftliche Schaden, den man ja immer ex post nicht tatsächlich rechnen kann, weil man die andere Situation nicht gehabt hat, wenn man den Streik nicht gehabt hätte. Aber was wir sagen können, ist, dass das doch Richtung 1 Milliarde geht. Und das ist ja kein Pappenstiel in einer Zeit, du hast es erwähnt, wo wir im letzten Jahr mit -0,3 geschrumpft sind, wo wir mit 0,2 Unterhang in dieses Jahr kommen, wo alles dafür spricht, dass das erste Quartal 2024 auch nochmal eine Schrumpfung bringt. So, in einer solchen Situation, die ohne den fragilen Logistiksystem, ohne Rücksicht auf das Gesamtsystem, da kann man sagen, was interessiert uns das? Naja, irgendwann nimmt dann auch das Goodwill ab. Und das Problem ist, wir haben es hier mit so einer wichtigen Infrastruktur zu, auch mit Blick auf die Mobilitätswende. Das ist ja nicht alles nur beliebig, ob die Leute Bahn fahren, sondern jetzt fahren sie halt Auto oder die Lastwagen fahren wir. Das ist ja nicht das, was wir wollen.
Ja, aber letztlich, die Ultima Ratio, die bleibt, ist, dass von der Regierung es ein Nudging gibt, ein Schubsen gibt.
Ja, meine ich ja, Eheberatung.
Ja, das ist ja meines Erachtens der einzige Ausweg. Und deswegen finde ich es problematisch, dass der Kanzler sich da so dezidiert aus dem Feuer nimmt. Und hier, glaube ich, könnte er punkten, wenn er aktiv sich an der Lösung dieses Konfliktes beteiligen würde. Und das kann man eigentlich der Regierung beraten. Nämlich sie ist der Eigner der Bahn.
Sie ist der Eigner der Bahn. Sie hat damit auch eine besondere Verantwortung. Ja. Und der Kanzler bei einer solchen Dimension des Streiks ist da auch gefordert. Also er könnte jedenfalls den Eheberater spielen.
Das ist eine gute Botschaft. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, Bert.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.